Der Wochenbett-Podcast. Alle Themen rund um die erste Zeit nach der Geburt. Von und mit Lea von The Weeks. Heute mit einer wirklich richtig coolen Folge zum Thema Beckenboden und Inkontinenz. Hi und herzlich willkommen zu Folge Nummer 26 im Wochenbett-Podcast. Ich spreche heute mit Jessie Rohrschneider. Jessie ist Sportwissenschaftlerin und Gründerin von NonaFit und bietet hier modernes Beckenbodentraining für Frauen vor und nach der Geburt an und natürlich noch weit darüber hinaus. Wir sprechen heute darüber, dass Beckenbodenübungen gar nicht so langweilig sein müssen, wie sie in den Köpfen vieler Menschen aussehen und dass es wirklich nicht darum geht, die Rückbildung mit ausufernden Sportsessions voranzutreiben. Vielmehr reden wir darüber, dass jede Frau genau die Übung finden sollte, die sie gerne und regelmäßig macht. Jessie gibt uns sogar drei Audioübungen mit für euch, die ihr während der Folge und natürlich zu jedem anderen Zeitpunkt hören könnt. Und wir sprechen über das besondere Angebot, das NonaFit für Sterneneltern hat. Viel Spaß beim Hören. Liebe Jessie, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir in unserem Wochenbett-Podcast über ein Thema zu besprechen. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon erzählt, was in meiner Schwangerschaft und vor allen Dingen im Wochenbett echt irgendwie nicht das allercoolste und witzigste Thema war, und zwar das Thema Beckenboden.
Ja, da bist du nicht die Einzige, aber erstmal genau danke, dass ich dabei sein darf und dass ich dir und euch ein bisschen was erzählen darf.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin wirklich gespannt auf unser Gespräch und ob sich der Beckenboden für mich danach immer noch so beige anfühlt oder vielleicht ein bisschen bunter und cooler. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Bevor wir gleich so richtig einsteigen und über so Themen sprechen, die vielleicht für einige auch erstmal ein bisschen unheimlich klingen, wie vielleicht auch Inkontinenz und dann halt so Rückbildungsschmerzen, würde ich dich bitten, dich einmal selbst kurz vorzustellen.
Mache ich. Also, ich bin Jessie. Ich bin die Gründerin von NonaFit. Da geht es um modernes Beckenbodentraining. Meine Grundqualifikation, also was ich eigentlich beruflich oder überhaupt gelernt habe, ist, ich bin Diplom-Sportwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Reha und Prävention. Und das passt auch richtig gut in dieses Thema. Ich habe zwei Kinder bekommen und ja, die waren im Prinzip eigentlich auch der Anlass, mich da so beruflich zu spezialisieren, nämlich auf das Thema Frauengesundheit und ganz speziell auf das Thema Beckenbodengesundheit. Und ja, was noch zu mir? Na, mir wird häufig zurückgemeldet, dass ich scheinbar ganz gut komplexe Dinge einfach erklären kann. Das ist beim Beckenbodenthema auch von Vorteil. Und ja, ich habe ein Faible für Wissenschaft, Statistiken, Zahlen, Evidenz und so. Und ja, und das alles kann ich irgendwie in meine Arbeit stecken und so ja, hoffentlich dazu beitragen, den Beckenboden, ne, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken, die Wichtigkeit und so einfach ein bisschen Beckenbodenliebe zu versprühen.
Ja, da teilen wir viel. Ich bin ja auch Wissenschaftlerin, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und habe auch ein großes Faible für Zahlen und Statistiken und finde auch, dass das viel beitragen kann, sozusagen gutes, evidenzbasiertes und nicht so quatschiges Wissen aufzubereiten und unter die Menschen zu bringen und sie damit in die Lage zu versetzen, informierte Entscheidungen zu treffen über ihren Körper, über ihre Geburt, über Dinge, die im Wochenbett so passieren und natürlich auch darüber hinaus, weil wir befinden uns ja heute nun mal im Wochenbett beziehungsweise kurz davor und wollen über all diese Themen sprechen. Wenn du sagst, du kannst oder es wird dir gesagt, dass du komplexe Dinge gut erklären kannst, passt das ziemlich hervorragend zu meiner nächsten Frage, denn die ist, was ist eigentlich der Beckenboden? Ich glaube, dass viele Frauen tatsächlich so richtig und in echt das erste Mal in ihrer Schwangerschaft mit diesem Begriff überhaupt in Kontakt kommen. Und soweit ich das höre, häufig in so einem Kontext von, dann sagt die Mutter zur Tochter, die schwanger ist, du musst dich aber auch um deinen Beckenboden kümmern, denn bei uns hat es das damals nicht gegeben und jetzt mit 60 haben wir den Salat und dann geht es um Inkontinenz und so weiter. Aber ich finde, dieser Begriff wird immer so genannt, aber es wird gar nicht so häufig erklärt, was es eigentlich ist. Es klingt so abstrakt, Beckenboden. Und wo ist das eigentlich genau? Und jetzt kommen deine Erklärskills. Erklär es uns doch mal.
Genau, also was mir gerade als erstes noch dazu einfällt, das erlebe ich wirklich ganz oft, dieses Thema Beckenboden. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten denken, sie müssten ja wissen, was es ist, wo es ist, wie man ihn anspannt und entspannt und keine Ahnung was. Und deswegen sitzen dann einfach mehrere Menschen in einem Raum und dann wird irgendwie gesagt, ja, hier, macht dies und das mit dem Beckenboden. Und keine traut sich zu sagen, ja, Moment mal, wie geht das denn jetzt hier richtig? Weil irgendwie alle von sich denken, okay, die anderen wissen es scheinbar, nur ich nicht. Okay, aber ich sag jetzt mal einfach nichts. Und so zieht sich das durch und keiner profitiert irgendwie davon. Genau, aber fangen wir nochmal an. Also was er ist, unser Beckenboden, übrigens alle Menschen haben einen, ne? Ganz gleich welchen Geschlechts wir sind, alle haben einen Beckenboden. Und das ist einfach eine Muskelgruppe, die ganz unten in unserem Becken ist, also der Boden unseres Beckens. Der hält unsere Organe drin, schließt also unser Becken nach unten ab und ohne ihn würden unsere ganzen Beckenorgane, also unsere Gebärmutter, die Blase, der Darm und alles, was sonst noch so im Bauch auch ist, nach unten raus sacken oder rausfallen. Deswegen, es schließt nach unten alles ab und ist zum Beispiel auch für die Kontinenz wichtig. Also, dass wir Kontrolle über unsere Blasenfunktion, unseren Darm haben. Das ist ein wichtiger Teil der Schließmuskulatur. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, der hält auch die Organe nicht nur drinne, also dass sie eben nicht rausfallen, sondern auch an ihrem Platz. Also dadurch, dass wir zum Beispiel ja nun mal unsere Körperöffnungen da in einer bestimmten Reihenfolge haben, also vorne die Harnröhre, dann bei dem weiblichen Becken dann die Vaginalöffnung und dann den Anus, ist die Reihenfolge auch der Organe, die dazugehören, klar und alle haben so ihren Platz und genau, so sind die miteinander verbunden. Der Beckenboden hebt also diese Organe alle an und sorgt dafür, dass idealerweise, wie gesagt, die Kontinenz gesichert ist und auch zum Beispiel die Vaginalwände stabil bleiben, dass die Funktion auch dieser Organe richtig ausgeführt werden kann. Und ja, dann haben wir den, insbesondere zum Beispiel beim Vaginalkanal, umgibt also der Beckenboden diesen Vaginalschlauch, sage ich mal, oder diesen Geburtskanal und sorgt so eben auch für eine gewisse Enge oder halt Weite und das bedingt zum Beispiel auch die Empfindsamkeit. Das ist also auch für unsere Empfindung, für unser Gefühl wichtig. Da sind nämlich ganz viele Sinnesrezeptoren auch drin. Und der Beckenboden arbeitet aber nicht nur alleine für sich da unten, sondern ist mit ganz vielen anderen Strukturen in unserem Körper verbunden. Natürlich zum einen räumlich gesehen, aber auch funktionell. Also zum Beispiel die tiefen Bauchmuskeln haben einen ganz wichtigen Platz in der Zusammenarbeit mit dem Beckenboden, aber auch die ganzen anderen Muskeln im Becken, die hüftumgebende Muskulatur, der Rücken. Es sorgt also auch oder er ist Bestandteil dafür, dass wir überhaupt aufrecht durch die Gegend laufen können und gibt uns einfach Kraft und Stabilität von innen raus. Und er ist zum Beispiel auch essentiell, wenn wir auf die Toilette gehen und unsere Blase und unseren Darm entleeren wollen. Da brauchen wir nämlich einen möglichst entspannten Beckenboden. Und den brauchen wir übrigens auch bei der Geburt, aber da gibt es eben nicht um die Harnröhre und den Darm, sondern in dem Fall dann um die dritte Körperöffnung, die Vaginalöffnung. Die muss oder sollte möglichst entspannt sein unter der Geburt, damit das Baby einen einfacheren Weg durch den Geburtskanal hat und wir möglichst unseren Beckenboden schonen können. Und ja, genau, das sind, denke ich, so die allerwichtigsten Funktionen und zeigen damit auch die Bedeutsamkeit des Beckenbodens. Weil wer schon mal mit Inkontinenz, also Blasenschwäche oder eventuell auch Inkontinenz, muss ja nicht nur die Blase, sondern kann auch den Darm betreffen, zu tun hat, weiß, wie einschränkend diese Beschwerden sein können. Und das ist halt häufig in Kombination mit dem Beckenboden. Es kann natürlich auch andere Ursachen dafür geben, aber ganz oft hat das was mit dem Beckenboden zu tun. Ja.
Total, ja, wow. Also ich habe auf jeden Fall, obwohl ich mich natürlich auch in Vorbereitung auf diese Folge noch mal mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, gerade auch noch ein bisschen was gelernt. Vielen Dank dafür. Du sagst ja immer, ein guter oder eigentlich der beste Beckenboden ist der, den man gar nicht spürt. Und ich musste gerade bei den Ausführungen, die du gemacht hast, daran denken, als du sagtest, der Beckenboden hält oder sorgt dafür, dass die Organe nicht rausfallen, erinnert mich das daran, dass mir das selbst so ging und ich das aber auch über Instagram zum Beispiel von vielen Frauen höre, dass Frauen nach der Geburt das Gefühl haben, ihnen würde alles unten rausfallen. Das ist, glaube ich, so ein ganz charakteristisches Gefühl nach der Geburt, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist so eine lose Angelegenheit, die vorher irgendwie anders und fester oder zuer war. Und ich würde dich, also sozusagen, ich würde gerne jetzt mit dir darüber sprechen, wie das ist, den Beckenboden zu spüren. Denn wenn wir ihn sozusagen hoffentlich, bevor wir unser erstes Kind geboren haben, gar nicht so viel gespürt haben, ist es, glaube ich, ziemlich abstrakt, sich vorzustellen, wie fühlt es sich denn an, wenn ich den Beckenboden spüre, zum Beispiel nach einer vaginalen Geburt. Genau, was macht so ein unfitter Beckenboden? Kannst du das vielleicht mal erklären?
Genau, vorab. Unser Beckenboden, wir haben ihn deswegen vorher nicht so richtig gespürt, weil er normalerweise selbstständig arbeitet. Ich sag mal so ein bisschen wie unser Herz so eigenständig schlägt oder auch unsere Atmung im Prinzip automatisch abläuft und wir nicht bewusst jeden Atemzug machen müssen, so arbeitet auch der Beckenboden und reagiert im Prinzip auf alles, was wir so im Alltag machen. Und zwar ganz automatisch. Trotzdem gibt es beim Beckenboden auch die Möglichkeit, ihn aktiv zu beeinflussen. Also so, wie wir natürlich auch aktiv ganz bewusst einatmen können und so. Also im Gegensatz zum Herz jetzt meine ich, wo wir da jetzt keinen Einfluss drauf haben. Und das heißt, idealerweise arbeitet der Beckenboden ganz alleine und deswegen sind wir vorher meistens noch nie in Kontakt damit gekommen, weil er das einfach gemacht hat. Und genau jetzt, Auswirkungen eines unfitten Beckenbodens können zum einen genau, was wir eben gerade gesagt haben, dieses Gefühl, alles fällt nach unten raus, ich bin nach unten hin offen, das wird tatsächlich wirklich häufig so geschildert. Andere sagen zum Beispiel auch, es fühlt sich an, als würde etwas in meiner Vagina sein, wie zum Beispiel ein Tampon, dabei habe ich gerade gar keinen drinne oder der ist irgendwie verrutscht. Also dieses Fremdkörpergefühl, als wäre da etwas, was da normalerweise nicht ist. Das ist noch was häufig beschrieben wird. Oder auch ein Druckgefühl nach unten, dass es im Becken drückt und dass es sich nach unten hin so schwer anfühlt im Becken. Oder auch richtig so wie so ein Brennen an der Vaginalöffnung. Dann natürlich Inkontinenz, Blasenschwäche oder auch Winde, Gase, also dass man den Pups nicht halten kann. Oder eben auch das Stuhlgang entweicht. Da gibt es verschiedene, Schweregrade. Das hängt auch ein bisschen von der Konsistenz des Stuhls ab, ne? Je fester, desto einfacher ist es erstmal grundsätzlich, ihn drinne zu halten. Je flüssiger oder halt in Form von Winden, desto schwieriger wird es. Also das sind natürlich auch Themen. Das ist aber dann relativ, das ist dann nicht mehr nur so ein diffuses Gefühl, sondern das ist dann schon konkreter spürbar. Schmerzen beim Sex oder das Gegenteil, also wenig Gefühl, ein vermindertes Gefühl, das kann auch noch sein. Schmerzen beim Sex oder sagen wir mal beim Einführen von etwas in unsere Vagina. Das kann zum Beispiel auch so ein Tampon oder eine Tasse oder die Finger oder so sein. Das muss jetzt nicht zwangsläufig der Penis sein. Also beim Einführen von etwas vaginal kann es zu Schmerzen kommen, weil einfach alles relativ eng ist und verspannt ist. Oder wie gesagt, das Gegenteil, dass wir sehr relativ wenig fühlen. Genau, das sind auch noch mögliche Zeichen eines unfitten Beckenbodens.
Ja, das finde ich wirklich interessant, weil also eben auch das beides sein kann, ne? Dass es so eine sozusagen zu starke Anspannung gibt und dadurch Symptome auftreten können und das Gegenteil davon, eine, ich weiß nicht, wie man es nennen würde, Dehnung oder.
Ja, da wird häufig von Beckenbodenschwäche gesprochen und damit ist dann gemeint, genau, also wirklich ein Muskel, der weit und locker ist und die Fähigkeit verloren hat oder nicht aktiv wie das umsetzen können, ihn zu aktivieren. Und das ist aber, was viele denken erstmal grundsätzlich. Also wenn viele an einen nicht funktionierenden Beckenboden denken, denken sie häufig an einen zu schwachen und arbeiten dann dagegen mit ganz viel Training, also ja, und haben aber vielleicht gar nicht einen zu schwachen Beckenboden, sondern einen zu festen. Und dann ist Training, also jedenfalls so klassischerweise, da eher kontraproduktiv.
Ja, und das finde ich wirklich, wirklich wichtig zu sagen. Und auch, ich finde es gut, dass wir das benennen, das machen wir ja immer gerne in diesem Podcast, dass diese Dinge auftreten können, dass es eben möglich ist und sicherlich nicht jede Frau betrifft, aber auch nicht nur jede Tausendste, sondern irgendwo dazwischen, dass Frauen inkontinent sind nach der Geburt, zumindest vorübergehend, und zwar sowohl, was den Urin angeht, und ich finde, das ist immer so die bekannteste Inkontinenz, Blasenschwäche, du hast es ja gerade, hat ja auch noch ein eigenes Wort, aber ich finde sehr charakteristisch wirklich auch das Abgehen von, wie auch immer wir es nennen wollen, Gasen, Winden, Pupsen, Furzen im Wochenbett, dass das ziemlich verbreitet ist und ich glaube, für viele Menschen sehr überraschend und mit viel Scham belegt. Gerade wenn man sich vorstellt, man ist im Krankenhaus, vielleicht mit einer anderen Frau zusammen, oder auch mit dem Partner im Wochenbett. Wenn das, also das kann, glaube ich, sehr überraschend sein. Darum finde ich es wichtig, das zu sagen, dass das ganz normal ist, und dass das vielen Frauen passiert, so will ich es mal sagen, und dass man das, dass das aber nicht für immer so bleibt.
Richtig, und dass man das nicht hinnehmen muss. Ja.
Genau, ganz genau. Genau, und mir ist das immer so wichtig, das zu sagen, weil ich, das hatte ich dir im Vorgespräch auch schon erzählt, war sehr davon überrascht, als nach meiner Geburt so eine leichte Blasenschwäche auftrat, die ich gar nicht kannte von mir. Und auch eine Spürfähigkeit, gar nicht unbedingt beim Sex, den hatte ich im Wochenbett noch gar nicht, sondern einfach, wenn beim Orgasmus hatte ich so ein Gefühl von, okay, das fühlt sich ja ganz anders an als vorher. Und das hat sich tatsächlich auch mit fortschreitendem Fitterwerden meines Beckenbodens verändert und dann auch wieder ein Gefühl bekommen wie vor der Geburt, beziehungsweise fast sogar noch ein besseres Gefühl, weil ich mich, glaube ich, noch mehr mit meinem Beckenboden befasst habe. Aber ich war nach der Geburt relativ schnell, war ich erstmal ziemlich erstaunt und fast schon ein bisschen verängstigt, weil ich auch da mir nicht klar war, dass das eben auch nach einer vaginalen Geburt sein kann, dass ich zum Beispiel auch einen Orgasmus, egal wie er jetzt herbeigeführt ist, ob durch Sex mit dem Partner oder durch Selbstbefriedigung, sich anders anfühlen kann. Ne? Genau. Okay, also wir wissen jetzt, Beckenböden brauchen Aufmerksamkeit, so würde ich es mal nennen. Und eine gewisse Form von, ich nenne es jetzt mal Training, auch wenn ich finde, dass das schnell so Sportassoziationen weckt. Darüber wollen wir jetzt noch viel konkreter reden, als wir es schon getan haben. Wenn ich jetzt also merke, wir haben jetzt Symptome beschrieben, wie Beckenböden sich anfühlen können, wenn es ihnen nicht so gut geht, egal ob zu fest oder zu entspannt. Was kann ich denn dann konkret machen? Was kann ich vielleicht schon vor der Geburt machen? Was kann ich vielleicht auch schon ganz schnell nach der Geburt machen, um mich, du sagst das immer so schön, beckenbodenfreundlich zu verhalten?
Ja, genau, wirklich, das ist the key. Dieses beckenbodenfreundliche Verhalten ist im Prinzip wirklich das A und O und die Basis. Und dann, nice to have, ist Training. Und zwar Training, genau, du hast gerade gesagt, das definieren manche unterschiedlich. Für mich ist Training nicht dieses Kräftigen, ausschließlich das Kräftigen, sondern auch das Entspannen und auch das sich anzugucken, okay, welche Funktionen hat denn der Beckenboden so, wie arbeitet er eigentlich im täglichen Leben und das Training so auszurichten. Da ist dann beispielsweise auch mal Schnellkraft dabei, da ist Ausdauer dabei, da sind so Reflexe dabei. Also das gehört für mich zu Training. Und also der beste Zeitpunkt eigentlich, um den Beckenboden zu trainieren, wäre idealerweise vor einer Schwangerschaft überhaupt. Und zwar, um einfach wirklich ein Gefühl zu bekommen, die Wahrnehmung zu schulen und ein Gefühl zu bekommen für den Status quo, also für den Zustand, nicht schwanger und alles fühlt sich gut an. Um auch eine Referenz zu haben zu später, das, was den Beckenboden betrifft, aber zum Beispiel auch, habe ja gesagt, die Bauchmuskeln hängen auch mit dem Beckenboden zusammen und da passiert ja auch in der Schwangerschaft viel. Und zum Thema Rektusdiastase oder ne, diese Bauchwandschwäche ist es schon ganz schön, einen Vorher-Vergleich zu haben, um nicht hinterher irgendwas nachzueifern, was vorher nie da gewesen ist. Und deswegen finde ich, vorher ist wirklich der allerbeste Zeitpunkt. Und der zweitbeste ist dann während der Schwangerschaft. Da passieren einfach super viele Sachen mit unserem Körper. Also schon allein, dass wir ein Baby oder mehrere vielleicht haben, was in unserem Bauch, in unserer Gebärmutter heranwächst und schwerer werden. Dann kommt das Fruchtwasser dazu, die Plazenta, die wachsende Gebärmutter, überhaupt auch mehr Blut im Körper. Und das sorgt natürlich für viel Gewicht, was ja auf dem Beckenboden drauf liegt und womit er umgehen muss. Und da gibt es auch schon Frauen, die bereits in der Schwangerschaft mit Inkontinenzsymptomen zu tun haben. Und dort kann Beckenbodentraining auch helfen, diese zu lindern oder dass sie gar nicht erst auftreten. Und das bildet auch eigentlich eine gute Basis für die Zeit nach der Geburt, für die Wochenbettzeit und überhaupt für die ganze Postpartumzeit. Und natürlich auch für die Geburt. Denn ein Gefühl für unseren Beckenboden zu haben, sodass wir ihn willkürlich bewegen können, ist super hilfreich für den Prozess der Geburt. Denn da brauchen wir also eine entspannte Beckenbodenmuskulatur, damit der Geburtskanal möglichst weit sein kann und das Baby da bei einer vaginalen Geburt eben gut durchgleiten kann und so, dass unser Beckenboden eben möglichst geschont wird. Ne, wenn wir da kein richtiges Gefühl für haben oder zum Beispiel nicht wissen, dass unter der Geburt es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir Stuhlgang haben, also dass Stuhl mit abgeht. Und wenn dann dieses Gefühl kommt, dass das jetzt passieren könnte, Frauen halt ihren Afterschließmuskel zuschnüren, damit das jetzt nicht passiert, aber gleichzeitig damit ihren Becken, also weil das ist ja Teil des Beckenbodens, ihren Beckenboden zuschnüren und damit den Vaginalkanal verengen. Und wenn dann so mit voller Kraft das Baby draufdrückt durch die Kontraktionen der Gebärmutter, durch die Wehen und dann aber der Beckenboden gleichzeitig relativ fest ist, ist das wirklich keine gute Situation für den Beckenboden. Und deswegen, ja, ist, finde ich, in der Schwangerschaft der zweitbeste Termin, wo man, und da hat man ja auch eine Weile lang Zeit, sich damit auseinandersetzen kann. Denn das hilft wirklich, nach der Geburt schneller auch wieder bei sich anzukommen. Ja.
Das, finde ich, sind zwei total wichtige Punkte. Ich finde einmal wirklich, sich mit dem eigenen, ich sag mal, Status Beckenboden, Bauchmuskulatur auseinanderzusetzen, um hinterher nicht irgendwelche unrealistischen, ich will irgendwo hin, wo ich vielleicht nie war, Ziele zu haben, sondern zu gucken, wie hat es sich vorher angefühlt und kann ich dieses Gefühl wieder herstellen und aus dem Training nicht ein maximale Kraft, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders nennen soll, zu machen, sondern ein, also erstmal etwas mit Abwechslung, also verschiedene Arten von Ansteuerung, sage ich mal, aber auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Willkürliches Entspannen ist, finde ich, so ein Thema, wo, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wenig drüber gesprochen wird im Kontext Beckenboden. Und ich erinnere mich selber an einen Termin in meinem Geburtsvorbereitungskurs damals, wo wir Beckenboden, ich würde jetzt mal vermuten, das waren eher so Beckenbodenübungen aus der Kategorie Kraft, aber wir haben die gemacht und sprachen dann insgesamt über den Beckenboden und so weiter. Und dann sagte eine Teilnehmerin aus dem Kurs, also ihre Hebamme hätte gesagt, man darf den Beckenboden auf keinen Fall trainieren in der Schwangerschaft, sonst wird er zu fest. Und ich finde, also das, genau, dann wird man zu eng und dann passt das Baby nicht durch. Und das löst sich in dieser Dialog, der dann entstand zwischen der, aber es war ein Yoga-Kurs, kein Geburtsvorbereitungskurs, zwischen der Schwangerschafts-Yoga-Lehrerin und dieser Frau und ihrer aus ihr sprechenden Hebamme, löst sich in meinem Kopf jetzt gerade auf, nach dem, was du gesagt hast, weil ich glaube, das zeigt so stark, wie sehr für uns alle Beckenbodentraining mit ich pflücke imaginär Gras mit meiner Vagina verbunden ist, um irgendwie meinen Beckenboden zu trainieren und stark zu machen und eben nicht verknüpft ist mit, ich lerne verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Übungen, verschiedene Arten von Übungen sozusagen, die ich mit dieser Muskelgruppe ausführen kann. Ich finde das wirklich sehr erhellend. Ja.
Genau, Kraft, das ist das Ding, was ich meinte mit der Definition von Training. Also ja. wenn wir uns nochmal unseren restlichen Körper so vorstellen oder vielleicht auch eben das Extrembeispiel, sage ich mal, Bodybuilder, Bodybuilderinnen, die also nun wirklich sehr viel Wert auf Kräftigung legen, mit dem Resultat, dass sie wirklich dicke Muskelberge haben. Aber wenn wir uns mal angucken, was sie damit machen können, ist das relativ eingeschränkt. Also auch wenn jemand viele Muskeln hat, heißt es nicht zwangsläufig, dass er viel Kraft aufbringen kann. Und auch die Funktionalität, also wenn ich jetzt so einen Bodybuilder dann mal laufen schicken würde, also sprinten, ja, das würde ein bisschen haken. Also da wären andere Sportler besser ausgebildet. Und deswegen, also ich würde lieber von fitten Muskeln sprechen, sind die irgendwie ein bestimmtes Level haben an Tonus, wo es auf die einen Seite in die Kräftigung gehen kann, also wo man noch mehr anspannen kann, und andersrum aber auch, wo man in die Entspannung gehen kann, wo auch die komplette Länge des Muskels ausgenutzt werden kann. Gerade Bodybuilder haben ja eher verkürzte Muskeln, also die schon gar nicht mehr so richtig in die Länge zu bringen sind. Und das ist eigentlich genau das, was beim Beckenbodentraining, beim modernen Training so wichtig ist es so unterscheidet auch von dem klassischen. Es geht am Anfang auch noch um bewusstes Anspannen und Entspannen, aber es geht auch viel um Hüftbeweglichkeit im Becken. Also das war zum Beispiel für mich so ein Gamechanger, irgendwann zu checken, dass unser Becken mobil ist. Also kein starrer Beckenring, kein starres Becken, sondern dass es beweglich ist. Es hat drei Gelenke im Prinzip. Vorne die Symphyse am Schambein und hinten die beiden Iliosakralgelenke. Damit ist Bewegung möglich. Und unten verbindet unser Beckenboden all das. Und wenn wir unser Becken bewegen können, können wir auch Bewegungen in unseren Beckenboden reinkriegen. Zum einen, um die Durchblutung zu verbessern, aber auch um diese Länge und dieses Verkürzen hinzubekommen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass wirklich das nicht ausschließlich auf eine Kräftigung zielt. Und klar, wenn ich nur kräftigen würde, ohne auch Wert auf die Entspannung zu legen und so und auch nicht darauf zu achten, wie doll mache ich das eigentlich. Wir haben ja zwischen 0 und 100% können wir ja alles machen. Und ganz viele denken beim Beckenbodentraining einfach an die 100%, also so doll anspannen, wie es halt geht. Und dann auch nicht entspannen. Also unter den Umständen könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch tatsächlich ein Effekt hat, aber so sollte einfach ja Training nicht aussehen. Und deswegen ist gezieltes und professionell angeleitetes Beckenbodentraining in der Schwangerschaft super. Also es hat viele Vorteile. Zum einen, was die Linderung oder überhaupt das Auftreten der Inkontinenzperioden verringert. Und es Dadurch, dass wir uns überhaupt mit dem Beckenboden auseinandersetzen, haben wir ein ganz anderes Gefühl dafür, was auch dafür sorgen kann, dass zum Beispiel die letzte Phase der Geburt, die Austreibungsphase, das ist die, wo das Baby dann auch tatsächlich mit dem Köpfchen in Kontakt mit dem Beckenboden ist, wo es um die Dehnung des Beckenbodens geht, damit das Köpfchen durch kann. Das ist jedenfalls, was die Statistiken sagt, eine verkürzte Austreibungsphase. Und das ist gut, weil je länger Belastung auf dem Beckenboden drauf ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es anschließend zu Beschwerden kommt. Und deswegen ist eine kürzere Austreibungsphase von Vorteil und überhaupt eine gute Wahrnehmung für den Beckenboden. Ja, und deswegen, modernes Beckenbodentraining ist positiv während der Schwangerschaft und macht den Geburtskanal überhaupt nicht eng. Ich glaube, Menschen, die sich mit ihrem Beckenboden auseinandersetzen, also während der Schwangerschaft, können da bei der Geburt richtig von profitieren.
Ja, das klingt so. Und ich finde es schon interessant, dass wir jetzt schon eine halbe Stunde sprechen und eigentlich die ganze Zeit noch vor der Geburt sind. Das finde ich wirklich interessant, weil ich finde wirklich, der Beckenboden kommt. So, klar kommt er in der Schwangerschaft, aber ich glaube, so richtig anfangen zu beschäftigen, tun sich die meisten Frauen eben genau dann, wenn die Beschwerden auftreten. Irgendwie ja auch verständlicherweise, weil es ist einfach nicht so ein, wird halt selten auch als interessantes und auch beeinflussbares Thema präsentiert, finde ich, sondern es ist so ein, okay, du kannst nichts machen, dann hast du die Geburt und dann müssen wir halt gucken, wie schlimm es ist. Aber dass man, so wie du es jetzt sagst, auch vorher schon sich damit beschäftigen kann, damit womöglich sogar, vielleicht sogar Einfluss nehmen kann auf die Geburt, wenn mindestens ein gutes Ansteuerungs- und Gefühl hat unter der Geburt, was wann notwendig ist, dann klingt das für mich total gut und sinnvoll und zu einem gewissen Grad auch neu. Vielen Dank für die Ausführung.
Ja, gern. Ja, vielleicht auch genau. Viele, die uns jetzt hier zuhören, werden wahrscheinlich eben nicht mehr in der Schwangerschaftszeit sein, sondern in der Zeit danach. Aber vielleicht ist es trotzdem eine gute Anregung, falls eine eventuelle weitere Schwangerschaft ansteht, da einen Ticken früher vielleicht zu beginnen, wenn das bisher noch nicht der Fall war.
Ich würde jetzt gerne ein kleines Experiment mit dir wagen, denn wir sind ja in einem Podcast und die, die uns zuhören, können uns nicht sehen. Wenn man jetzt aber denkt an Beckenbodenübung, Training haben wir es gerade genannt, dann denke ich eigentlich immer an Videos, in denen mir vorgemacht wird, was ich tun soll, wie ich mich wohin legen soll und so weiter. Und trotzdem würde ich jetzt gerne mit dir versuchen, ob wir das auch ohne Bild hinkriegen, sondern rein auditiv. Ja, vielleicht kannst du das versuchen, so deine, ich würde mal sagen, vielleicht drei liebsten Übungen für den Beckenboden mit Worten zu beschreiben, sodass Frauen, die uns zuhören, sich vorstellen können, was du damit meinst.
Ja, okay. Genau, diese Frage hast du mir zum Glück vorher schon gegeben, sodass ich mich ein bisschen damit beschäftigen konnte, um gute Übungen auszuwählen. Genau, weil an sich dieses verbale Anleiten, ich glaube, genau, das ist auch mit einer meiner Kompetenzen und ich mache ja Online-Live-Training, da ist das also auch eh nochmal super wichtig. Ich glaube, im Beckenboden-Kontext grundsätzlich, weil einfach diese Muskelschicht so in uns drin ist, da kann ich nicht einfach wie beim Bizeps zeigen, wie ich jetzt hier meinen Arm beuge. Und deswegen, glaube ich, brauchen gerade Beckenboden-Trainer, Trainerinnen ein gutes verbales Anleitungsvermögen. Ich habe drei Sachen rausgesucht. Vielleicht zum später nochmal hören, weil mitunter geht das jetzt vielleicht nicht sofort. Aber genau, ich fange mal mit einer an, die, und zwar alles jetzt aus dem modernen Beckenbodentraining, weg von von dem klassischen Anspannen, Entspannen. Ich möchte jetzt über verschiedene andere Kanäle gehen. Das eine ist zum Beispiel, wenn man einen Yoga-Block hat oder alternativ Bücher, also etwas, auf das man sich draufstellen kann. Auch eine Treppe geht zum Beispiel gut, also wenn man sich so seitlich draufstellt. Also wir stellen uns auf einen Yoga-Block drauf mit einem Bein und das andere Bein ist frei, hängt runter. Und eine Übung wäre jetzt, auf diesem einen Bein stehend, die andere Beinseite langsam abzusenken und wieder hochzuziehen. Am Anfang erstmal nur bis zum selben Niveau, also sodass das Becken auf gleicher Höhe ist. Und auch gerne anschließend, wenn die Übungsabfolge so klar ist, die freie Seite auch gerne höher ziehen. Mit der Einatmung senkt man den Fuß ab, mit der Ausatmung zieht man ihn hoch. Und dazu braucht man nämlich Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur. Ganz automatisch, ohne dass wir explizit bewusst an unserem Beckenboden arbeiten müssen. War die Übung für dich verständlich?
Die war super verständlich. Ich habe sie gerade versucht, schon nebenbei mitzumachen und habe es geschafft.
Ja, genau. Da natürlich immer an den Seitenwechsel denken, das ist ganz wichtig. Und von der Wiederholungszahl ist es ja ist ein bisschen, ich würde immer so irgendwas zwischen 8 bis 12 und 14 Wiederholungen empfehlen. Extra so eine weite Spanne, weil wir wirklich einfach alle super unterschiedlich sind, in unterschiedlichen Phasen gerade sind. Es sollte schon so spürbar in der Muskulatur sein, in der Beckenregion, in der Bauchrückenregion. Okay, dann eine zweite Übung. Dafür bräuchtet ihr oder du eine Handtuchrolle. Möglicherweise habt ihr die jetzt nicht gerade da, aber vielleicht könnt ihr trotzdem kurz folgen oder das später nachmachen. Also es geht um zum Beispiel ein kleines Handtuch, womit man sich so die Hände wäscht oder so. Das rollen wir zu einer Rolle, also gut ist zum Beispiel ein Geschirrhandtuch. Das ist ja fester als so ein Frottee-Handtuch. Wenn wir da eine Rolle machen, ist es eine relativ feste Rolle. Und jetzt bei dieser Übung geht es nicht um die Anspannung, sondern um die Entspannung. Und dafür kann man sich auf diese Handtuchrolle draufsetzen. Und zwar folgendermaßen. Wir wollen uns nicht längs draufsetzen auf die Körperöffnungen, weil das ist nicht so angenehm, sondern das Handtuch ein Stückchen weiter nach links zum Beispiel schieben, sodass es zwischen unseren Körperöffnungen und dem Sitzbeinhöcker liegt. Also das sind diese beiden Knochen, auf denen wir draufsitzen. Das kann man auch ganz gut spüren, wenn man vorher nochmal sich auf die Handflächen draufsetzt und so ein bisschen nach rechts und links vor und zurück bewegt, dann merkt man diese zwei harten Knochen. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal, wenn ihr bei jemandem auf dem Schoß saßt, gehört, oh, du hast aber spitze Knochen, das sind die. Also zwischen diesem einen Knochen, also auf der einen Seite erstmal, und den Körperöffnungen liegt dann längs dieses Handtuch. Und damit liegt es auf unserer Beckenbodenmuskulatur, beziehungsweise mit der Beckenbodenmuskulatur sitzen wir drauf. Und wenn wir jetzt verschiedene Dinge mit unserem Becken machen, massieren wir unseren Beckenboden. Das heißt, wir können zum Beispiel aufrecht sitzen, auf der einen Seite eben diese Rolle drunter, und unser Becken vor- und zurückkippen. Also abwechselnd ins Hohlkreuz gehen und in den runden Rücken. So können wir schon mal in diese Richtung unseren Beckenboden auf der einen Seite massieren. Eine zweite Bewegung ist, aufrecht sitzen zu bleiben, also immer noch mit der Handtuchrolle unter der einen Seite. Schieben wir abwechselnd ein Knie nach vorne und ziehen das andere zurück. Also dass es keine Vor- und Zurückkippbewegung ist, sondern diesmal eher so eine Schaukelbewegung nach rechts und links. Abwechselnd ein Knie nach vorne, eins zurück. Und auch das, also ich würde jede von diesen Übungen so 10-mal machen. Und dann kommt noch eine dritte, nämlich das Becken kreisen. Also so wie man das zum Beispiel kennt, wenn man auf so einem dicken Gymnastikball sitzt und das Becken kreist, da rutscht man ja manchmal vor die Sitzbeinhöcker, dann auf eine Seite, hinter die Sitzbeinhöcker und so weiter. Und wenn man das macht und anschließend diese Handtuchrolle rausnimmt und sich wieder hinsetzt und dann mal im Vergleich beide Gesäßhälften fühlt, werden wir ziemlich sicher einen Unterschied feststellen können. Und das machen wir natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. Also insbesondere alle, die das Gefühl haben, sie haben eher einen zu festen Beckenboden, das resultiert zum Beispiel auch oft grundsätzlich in einer großen Anspannung im Körper, im Kiefer zum Beispiel. Wer also viel die Zähne zusammenbeißt oder knirscht oder manchmal auch morgens irgendwie Schwierigkeiten hat, den Kiefer wieder aufzukriegen nach so einer Nacht, wird höchstwahrscheinlich auch im Beckenboden in der Anspannung haben, denn die beiden sind miteinander verbunden und das ist eine gute Möglichkeit, den Beckenboden mal zu entspannen. Und die dritte Möglichkeit oder die dritte Übung, die ich mitgebracht habe, ist eine für Fortgeschrittene, sag ich mal. Und die geht so. Ihr stellt euch mit dem Rücken erstmal an eine Wand und geht einen Schritt nach vorne. Dann steht ihr da mit beiden Füßen halt einen Schritt von der Wand entfernt. Dann nehmt ihr euren rechten Fuß, hebt ihn an und stellt ihn hinten gegen die Wand. Das heißt, ihr steht also nur noch auf dem linken und der rechte ist nach hinten gegen die Wand gestützt. Und jetzt kommen vier Bewegungen. Die erste ist, wir beugen unsere Hüfte, also neigen unseren Oberkörper nach vorne und beugen auch ganz leicht die Knie. Die zweite Bewegung ist, das rechte Bein, das ist ja das freie Bein jetzt, das schieben wir nach unten und drehen unsere Schulter nach links oben auf, sind dann also so verdreht. Die dritte Bewegung ist, Schulter und Knie wieder zurück in die Ausgangsstellung. Und die vierte ist wieder aufrichten, Hüfte und Knie strecken. Das ist aber wirklich schon ganz schön anspruchsvoll und das wiederholt man natürlich auch ein paar Mal und auch im Seitenwechsel. Hier arbeitet auch der Beckenboden ganz von alleine mit, ohne dass wir extra was damit machen müssen. Und daneben natürlich auch noch unsere Po-Muskulatur und die hintere Oberschenkelmuskulatur. Aber das, also ich habe das letztens für ein Video, für ein Reel gedreht und habe da halt auch so, weiß ich nicht, 10 Wiederholungen von gemacht. Ich habe sogar Muskelkater richtig tief drinne am nächsten Tag gespürt. Ja, diese drei würde ich mal mitgeben. Probiert die mal aus.
Wahnsinn. Vielen Dank, Jessi. Das ist, ich finde, es hat sehr, sehr gut geklappt, das rein auditiv mitzuteilen, weil so wie du ja selber sagst, man sieht ja sowieso nicht genau, was mit den Muskeln der Beckenbodengruppe sozusagen passiert. Und ich konnte natürlich jetzt nicht alle Übungen hier, ich bin ja super verkabelt, mitmachen, aber ich konnte sie mir gut vorstellen und ich konnte sie zumindest, also ja, ich sehe hier schon die Treppe, wo ich mich nachher draufstelle und so. Und ich finde es vor allen Dingen, du hast ja gesagt, aus dem modernen Training, ich fand es sehr erfrischend, weil es hat wenig zu tun mit dem Beckenbodentraining, das ich kenne, und finde das eine tolle Möglichkeit, sich da mal ganz anders zu nähern und den Beckenboden auch so ein bisschen mitzutrainieren, ohne eben ihn ständig anzuspannen oder so bewusst anzuspannen. So, ne? Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, wie wichtig das ist, ein fitter Beckenboden, der trainiert werden soll, haben immer wieder auch diese Begriffe genannt und ich glaube, ich habe auf jeden Fall jetzt nach diesen dieser halben Stunde, die wir sprechen, wirklich nochmal begriffen, warum das wichtig ist, auch sich nicht nur in Schwangerschaft und Wochenbett damit zu befassen, sondern auch vorher und sicherlich sowieso hinterher. Und trotzdem ist es ja so, dass es gar nicht so wenige Menschen und vor allen Dingen Frauen gibt, die sich auch gerade nach einer Geburt von so Wörtern, deswegen hebe ich da gerade so drauf ab, wie Training, fit werden etc., ganz schön getriggert fühlen. Ne? Also ich spreche von Frauen, die wir ja auch immer besonders mit ansprechen in großen oder mehrgewichtigen Körpern, aber auch Frauen, die vielleicht mal Essstörungen hatten oder obsessiv trainiert haben. Und eigentlich alle Frauen, die sich so ein bisschen von den gesellschaftlichen Erwartungen, sage ich mal, überfordert fühlen, dass wie Frauenkörper eigentlich nach so einer Schwangerschaft aussehen soll, nämlich so schnell wie möglich wieder so wie vorher oder am besten sogar noch besser, in Anführungsstrichen, und fit und schlank etc. Was ich mich frage, weil es wäre ja schade, wenn ein Trigger wie Training sozusagen Menschen davon abhält, ihren Beckenboden zu trainieren. Aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, wie kann man sich auch für Menschen, die sagen, ich kann mich eigentlich gar nicht mit diesen Dingen befassen, weil das würde mich zu schnell in ungesunde Verhaltensweisen zurücktriggern sozusagen. Hast du hier Tipps, wie Menschen, die Sport eben triggert, trotzdem sich ihrem Beckenboden nähern können?
Ich würde zum einen nochmal darauf aufmerksam machen wollen, dass Beckenbodentraining, auch so wie wir es jetzt besprochen haben, dieses moderne Beckenbodentraining wirklich weit entfernt, also von Sport ist, also von einer Sportart. Es sind im Prinzip Bewegungen. Und Bewegungen machen wir ständig. In unserem ganzen Alltag geht es immer um Bewegungen. Und beim Beckenbodentraining geht es auch nie um das Verändern von äußerlichen Dingen. Weil ja der Beckenboden und überhaupt diese ganze tiefe Muskulatur einfach super tief in uns drin ist. Klar, es gibt manche, die merken dann tatsächlich auch äußerlich Veränderungen. Aber das ist gar nicht das Ziel. Und es geht einfach nur um das, was innen ist und dass wir von innen raus stark werden. Und deswegen brauchen wir einfach dieses moderne, vielfältige Training. Aber auch für alle die so einen Kurskontext oder wirklich auch Übungen nicht so gut finden oder genau erstmal irgendwie noch meiden möchten, kann man mit Alltagsverhalten, beckenbodenfreundlichem Alltagsverhalten, das hatten wir ja vorhin schon, wirklich viel machen. Ich habe ja gesagt, das ist die Basis. Denn das beste Training nützt nichts, wenn wir unsere Trainingsergebnisse mit dem Arsch wieder einreißen, weil wir uns vielleicht auch unabsichtlich im Alltag so bewegen, dass wir unserem Beckenboden mehr schaden, als dass wir ihm gut tun. Und da anzusetzen, also auf unser Alltagsverhalten ganz bewusst zu achten, wäre eine Möglichkeit, komplett ohne Training dem Beckenboden etwas Gutes zu tun. Und das kann zum Beispiel sein, das Toilettenverhalten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir das unterstützen, wie wir auch den Beckenboden da unterstützen können, statt ihn zu schaden. Also eine Sache, die auch immer noch oft gesagt wird und kursiert, ist, dass Urinanhalten auf der Toilette doch ein gutes Beckenbodentraining sei. Ist es nicht. Also wirklich, das ist kein guter Ort für Beckenbodentraining und da können wir uns eher schaden, als dass wir uns da was Gutes tun können. Wir können auch darauf achten, uns einfach Zeit zu nehmen. Denn, ne, vielleicht kennt ihr das auch, dann geht man mal schnell auf die Toilette, weil man halt schnell muss und schnell wieder zurück muss und drückt das irgendwie alles so raus im Schnelldurchgang. Und das ist auch kein gutes Verhalten für unseren Beckenboden. Wir drücken ihn damit nämlich nach unten. Und wir hatten vorhin besprochen, wie sich das anfühlt, wenn der Beckenboden nach unten drückt. Das ist also nicht die Bewegung, die wir wollen, damit sich der Beckenboden gut anfühlt. Das heißt, auf der Toilette Zeit lassen, nicht rausdrücken. Also weder Urin noch Stuhlgang rausdrücken, sondern sich die Zeit nehmen und gegebenenfalls zum Beispiel mit bestimmten Beckenpositionen nachhelfen. Also es ist zum Beispiel einfacher, Stuhlgang zu haben oder dass der Darm sich entleert, wenn wir unsere Füße auf etwas Erhöhtes draufstellen, wenn unsere Füße höher sind. Das kann richtig so ein Toilettenhocker sein oder einfach so ein Höckerchen oder man stellt sich irgendwas anderes unter die Füße, sodass man es also schafft, dass die Knie höher sind als unsere Hüfte, damit unser Hüftwinkel kleiner ist. Und das hat einen Einfluss auf ja, den Spannungszustand unserer Beckenbodenmuskulatur und sorgt dafür, dass der Darm in dem Fall, also die Muskulatur, die den Darm umgibt, lockerer ist und so Stuhlgang leichter möglich ist, wo wir dann also nicht zwangsläufig pressen müssen. Und umgedreht, für alle, die Schwierigkeiten haben, die Blase zu entleeren, ist das genau die Gegenbewegung. Da haben wir dann also nicht so einen runden Rücken, sondern da geht man eher zum Beispiel ins Hohlkreuz oder man wechselt immer diese Beckenschaukel, die wir auch gerade bei der Übung hatten, dieses Vor- und Zurückkippen. Das sind alles Möglichkeiten, wie man das Ganze auch in Gang bringen kann oder verbessern kann, ohne zu drücken und nach unten zu pressen. Und das sind schon Verhaltensweisen, wenn ich die nicht mache, also wenn ich darauf achte, wie ich mich ganz bewusst verhalte auf der Toilette, dann kann ich schon so viel Gutes für meinen Beckenboden tun. Das heißt nicht zwangsläufig, dass alle, die pressen oder immer so schnell machen, zwangsläufig Probleme kriegen. So ist es nicht. Aber gerade wenn man bewusst mit seinem Beckenboden umgehen möchte und insbesondere in der wirklich sensiblen Wochenbettzeit, gerade nach einer vaginalen Geburt, ist es wirklich ratsam, den Beckenboden wirklich auch ihn zu schonen und eben nicht noch zusätzlich zu belasten.
Ja. Ja, vielen Dank für diese super praktische Ausführung. Ich finde das wirklich, ich finde das wirklich wichtig. Und auch wenn du sagst, ich verstehe das gut, dass du sagst, es ist kein Sport. Ich finde eigentlich auch voll schön zu sagen, man macht Beckenbodenbewegungen statt Beckenbodentraining, weil Training, ich glaube, es ist schnell assoziiert mit irgendeinem Ziel und mit irgendwie, es muss irgendwie gemessen werden, wie viel man schafft und so weiter. Und da einfach zu sagen, ich bewege meinen Beckenboden, ich kümmere mich um ihn, ich beschäftige mich mit ihm, das kann, glaube ich, deutlich weniger auslösen sozusagen. Aber auch dazu sagen, selbst wenn das zu viel ist oder so ein Kursformat einfach nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, gibt es andere Möglichkeiten. Und ich fand das sehr anschaulich mit der Toilette, weil das auch so, weil das ja jeden betrifft.
Richtig.
Und jede. Und gerade in der Wochenbettzeit. Ich würde noch mal ganz kurz gerne bei den mehrgewichtigen Frauen bleiben, denn die haben ja einfach mehr Gewicht, ganz deskriptiv, was ja auch nochmal zusätzlich mit auf dem Beckenboden lastet. Und gleichzeitig gibt es gerade so im Wochenbettkontext, finde ich, darum mache ich immer so gerne Sachen für mehrgewichtige Frauen, weil ich finde, es gibt gar keine Ressourcen. Also man kann sich wirklich sehr schlecht informieren und wenn, dann ist es immer sehr negativ und sehr darauf fokussiert, wie man das Gewicht los wird und dass man mit dem Gewicht ja sowieso nicht und so weiter und so fort. Und das mag ich nicht und deswegen rede ich da immer so gerne drüber und möchte Frauen in großen Körpern gerne bessere Ressourcen zur Verfügung stellen. Und deswegen möchte ich noch mal kurz darüber sprechen. Gibt es aus deiner Sicht sozusagen, wenn wir jetzt über, ich nenne es jetzt einfach mal Beckenbodenbewegung reden, was zu beachten, wenn ich mehrgewichtig bin und mich mit meinem Beckenboden befassen will? Oder glaubst du, oder kennst du vielleicht sogar Angebote, oder glaubst du, es brauche Angebote, die sich speziell an größere, schwerere Körper richten?
Also ich kenne speziell keine Angebote. Also das, was du gerade auch beschrieben hast an Ressourcen, kenne ich im Beckenbodenkontext auch nicht. Ich glaube, es ist immer wichtig, egal für welchen Körper, einfach ein Bewegungsangebot zu finden, das Spaß macht und das mir spürbar gut tut. Und denn dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass ich das regelmäßig mache und dranbleibe. Und so ein Bewegungsangebot zu finden, finde ich ganz wichtig. Von den Bewegungen her sehe ich eigentlich keinen Unterschied zu andersgewichtigen Frauen. Denn ich kenne auch super viele, die ein bisschen mehr Gewicht mit sich bringen und aber, ich sag mal, zum Beispiel flexibler sind, also beweglicher sind als ich. Also die können, keine Ahnung, die können einen Spagat machen oder kann ich nicht. Also Gewicht hat ja nicht zwangsläufig auch was mit Bewegungseinschränkungen zu tun. Und es gibt super viele, die auch richtig kräftig sind, also stark von der Muskulatur her einfach unten drunter. Also von daher, nö, ich glaube, ich würde da keinen Unterschied machen. Außer es ist halt in den Frauen selber, dass sie sich in so einem Kontext, vielleicht auch eben in der Gruppe oder in einer ja zufällig ausgewählten Gruppe, nicht so wohlfühlen. Aber rein, was den Inhalt angeht, im modernen Beckenbodentraining sehe ich keinen Unterschied.
Das finde ich ganz toll und ich finde das super wichtig, was du zu Anfang gesagt hast, dass es einfach wichtig ist, ein Bewegungsangebot zu finden, was Spaß macht und was sich gut anfühlt und wo man sagt, das mache ich gerne, da quäle ich mich nicht hin, klar darf es auch mal herausfordernd sein, aber dass man sagt, das passt zu mir und da habe ich Lust drauf, in dem Körper, in dem ich mich gerade befinde, das zu machen, damit man es eben regelmäßig machen kann. Und das kann womöglich abhängig vom Gewicht ein anderes Angebot sein, muss es aber gar nicht. Und das, wenn du da auch sagst, es gibt da keine sozusagen funktionalen, es muss jetzt nicht unbedingt irgendwas anderes gemacht werden, sondern es geht darum, das zu machen, was man häufig machen kann, finde ich das eine total schöne Aussage dazu. Und ich musste da gerade die ganze Zeit denken an das kleine Experiment, was wir mal gerade gemacht haben mit den auditiven Übungen, weil ich glaube schon, dass gerade Frauen in größeren Körpern, es ist ja häufig so, dass Menschen, die Training, Übung, Bewegung, was auch immer anleiten, in eher, ich sag mal, schlankeren Körpern leben. Und ich glaube schon, dass das manchmal triggert oder dann weiß man nicht genau, oh, jetzt mein Körper ist so viel größer, wie kann ich das überhaupt so machen? Und ich fand das gerade sehr interessant, das nur auditiv zu hören, weil ich dann gar nicht den visuellen Vergleich hatte, oh, sieht es ganz genauso aus wie bei ihr, sondern viel intuitiver versucht habe zu gucken, wie fühlt es sich eigentlich in meinem Körper an? Weil ich gar nicht das Bedürfnis hatte, mich so abzugleichen, weißt du? Ich würde jetzt gerne noch ein ganz anderes Thema ansprechen, nämlich Frauen, die gerade nach der Geburt, darum geht es jetzt, also wir haben uns ja viel jetzt auch in der Schwangerschaft und schon in der Geburt bewegt und wir haben auch schon übers Wochenbett gesprochen. Und jetzt möchte ich wirklich dieses Spezialthema sozusagen nochmal ansprechen, weil du da ein ganz besonderes Angebot hast, nämlich Frauen, die ein Wochenbett haben, aber kein Kind, nämlich Sternmütter und Sterneneltern. Wir reden jetzt vor allen Dingen über die Mütter und deren Rückbildung, denn auch diese Frauen waren ja in der Regel mehr oder weniger lange schwanger, aber wenn wir jetzt mal von stillen Geburten sprechen, dann waren sie häufig ja schon so mindestens, ich sag mal, 24 Wochen schwanger oder eben deutlich länger und haben dann ein Kind geboren, auf welche Art auch immer, was nicht lebt. Und sie müssen sich ja aber trotzdem oder wollen, sollten sich, wie auch immer man es formulieren will, genau wie Frauen mit lebenden Kindern eben auch damit befassen, dass ihr Körper sich nach der Schwangerschaft zurückbildet und ihr Beckenboden eben auch eine Art von, je nachdem wie lange sie schwanger waren, wie sie geboren haben, aber natürlich auch eine Art von Beanspruchung erfahren hat durch die Schwangerschaft. Gleichzeitig ist es irgendwie total verständlich, dass man als Mutter eines Sternkindes sich vielleicht nicht so gerne in einen wie auch immer gearteten Rückbildungskurs setzt, in dem wahrscheinlich vor allen Dingen Frauen sitzen mit kleinen, glucksenden Wesen, die sich irgendwie auf dem Boden rumkullern. Und deswegen finde ich es so besonders, dass du einen Kurs anbietest, der sich an genau diese Eltern wendet, nämlich an Eltern von Sternkindern. Ich würde einfach gerne mehr darüber erfahren, vielleicht wie du auf die Idee kamst und was das Besondere an dem Angebot ist.
Gerne. Das ist mir nämlich wirklich ein großes Anliegen, unsere Sternmama-Kurse. Also das Angebot richtet sich an Frauen, deren Baby während oder bei der Geburt oder danach gestorben ist. Also vor, während oder nach der Geburt. Wobei die meisten, die zu uns kommen, deren Baby vor der Geburt gestorben ist, also im Bauch, und die irgendwann die Diagnose random bei irgendeiner Untersuchung bekommen haben, okay, es tut mir leid, aber ich sehe keinen Herzschlag mehr. Und ich kam zu diesem Angebot vor vier Jahren ungefähr, als ich mich mit meinen Rückbildungskursen, also mit den klassischen, schon auf den Weg, also gerade dabei war, das online live anzubieten per Zoom. Das war noch vor Corona und irgendwie kannte kaum jemand das und das war echt ein bisschen herausfordernd. Aber ich komme hier aus dem Dorf und ich wollte mehr Menschen ansprechen und da war ich eben gerade dran. Und dann hatte ich zu der Zeit einen Rückbildungskurs angeboten, zu dem sich ja die Frauen dann in der Schwangerschaft schon angemeldet hatten und unter anderem eine Frau, die kurz vor Kursstart dann aber mich anrief und sagte, jetzt, ich kann nicht teilnehmen. Ich muss hier was erzählen und mein Kind, ich muss es still zur Welt bringen in der 33. Woche. Und ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht in deinen Kurs will. Also man muss sagen, ich habe eh keine Kurse mit Babys gemacht, aber dennoch, gerade bei einem Präsenzkurs, wenn man dann schon da ist oder länger bleibt oder so, da wird halt irgendwie immer über die Babythemen gesprochen und da wollte sie nicht dabei sein, was total verständlich war. Und ich habe ihr versucht zu helfen, was wir alternativ machen können. Also was sie alternativ für ein Angebot in Anspruch nehmen kann, der diese besonderen Bedürfnisse von verwaisten Müttern berücksichtigt. Und wir leben hier zwar auf dem Dorf, aber in der Nähe von Köln und Düsseldorf und Leverkusen. Und es gab aber nicht viele Angebote, trotz dieses Ballungszentrums. Und dann habe ich gedacht, also und zwar gab es deswegen wenig Angebote, weil entweder sich nicht genügend Frauen melden, die Interesse an diesem Kurs haben, also wenn natürlich auch leider aus einem traurigen Grund Interesse jetzt in Anführungsstrichen, weil nicht genügend da sind und sich das dann aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentiert. Oder es gibt die Möglichkeit, dass es so eine Art Warteliste gibt und dann melden sich die Frauen an. Und irgendwann, wenn dann genug zusammengekommen sind, dann wird nochmal gefragt, ob jetzt immer noch alle können und dann wird das eventuell angeboten. Also sehr, also überhaupt nicht verbindlich irgendwie. Und dadurch, dass ich da in dem Moment oder zu der Phase eh gerade dabei war, das Ganze online live anzubieten, also meine klassischen Kurse, habe ich gedacht, das wäre doch für die verwaisten Mütter eigentlich noch viel besser, das deutschlandweit anzubieten. So haben wir nämlich das Problem nicht, dass es regional zu wenig Menschen sind, sondern deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum gibt es leider genug Betroffene, die so ein Angebot gebrauchen könnten. Und so kamen wir dazu, das online live anzubieten. Und dadurch, dass ich ja mit meinem sportlichen, sportwissenschaftlichen Background komme, aber keine Ahnung habe von Trauerbegleitung und ich mir nicht vorstellen konnte, da einfach nur mit den Teilnehmerinnen zu sitzen und zu wissen, okay, sie haben jetzt alle ein ähnliches Schicksal, reden wir jetzt aber nicht drüber, weil wir machen jetzt hier Rückbildungskurs. Das geht ja nicht. Also deswegen wollte ich oder habe ich mir eine Partnerin gesucht, die den anderen Part, nämlich den der Trauerbegleitung, der Trauerarbeit abdeckt. Und die habe ich gefunden in Form von Janette Harrazin. Das ist eine, also eigentlich ist sie Hebamme, aber in unserem Kontext arbeitet sie als Trauer- und Traumaberaterin. Und so machen wir zusammen als Tandem quasi diese Kurse. Wir bieten die online live per Zoom an. Das ist ein fester Kurs, also mit einem Anfang und einem Ende und mit einer festen Teilnehmerzahl. Und unsere Kurse sehen so aus, dass sie, also jede Einheit 2,5 Stunden geht. Die erste Einheit, die erste Stunde davon ist die Trauerarbeit. Die zweite, also dann kommt eine halbe Stunde, wo nur die Mütter oder auch Väter sich untereinander austauschen können. Und die dann kommt noch mal eine Stunde mit mir Beckenbodentraining, modernes Beckenbodentraining. Das sind also 2,5 Stunden immer am Abend und das wöchentlich. Und so haben wir alle Komponenten zusammen, ne? Den Austausch. Denn oft denken betroffene Mütter erstmal, sie wären die aller Einzigen, denen das überhaupt passiert ist. So haben sie da endlich mal mehrere Menschen, denen es ähnlich geht oder sogar identische Situationen erlebt haben und wo sie endlich mal auf andere Menschen treffen, die ihre Gefühle verstehen können und oder die ihr Kind sehen wollen, also die beispielsweise Fotos oder so sehen wollen von dem verstorbenen Kind. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung so. Es gibt auch im Rückbildungskontext ein paar Sachen, die ich anders mache mit Sternenmüttern als mit Müttern mit lebenden Kindern, ne? Ich arbeite beispielsweise auch mit so Präsentationen, die ich zeige. Da achte ich schon immer drauf, wie ist auch die Bildauswahl. Ich muss auch ganz stark auf die Musikauswahl achten, um da möglichst wenig Trigger einzubauen. Ich weiß natürlich nicht, ob das nicht irgendein Lied gibt, wo ich es jetzt nicht gesehen habe, aber wenn man, also das ist wirklich gar nicht so einfach, wenn man sich mal so Playlisten anguckt, kann man in so ziemlich jedes Lied einfach nur vom Titel her schon einen Trigger sehen. Und zusätzlich arbeiten wir auch mit den Sternmamas noch mehr an der Aufrichtung, also über das Körperliche, also diese Aufrichtung, also Kopf hoch, ne, Rücken, die Rückenmuskulatur kräftigen und so, kann man eben auch ja einen Einfluss auf das Emotionale nehmen und umgedreht. Und so versuchen wir in diesem Kursangebot beides abzudecken. Und ja, dadurch, dass wir es halt deutschlandweit machen, wir haben auch schon deutschsprachige Menschen, die in Mexiko wohnen oder in China oder so, dann hat es manchmal nur ein bisschen schwierig mit der Zeitumstellung, aber so kommen viele zusammen und wir können sehr zuverlässig diese Angebote machen und so findet immer jeden Monat oder jeden zweiten immer ein neues Angebot statt und die Betroffenen müssen nicht so lange warten und sind sich sicher, dass der Kurs dann auch stattfindet und haben was, auf das sie sich freuen können. In Anführungsstrichen, das sagen die tatsächlich manchmal so. Bei allem Leid freuen sie sich jetzt, dass sie sich für den Kurs angemeldet haben, sind in Vorfreude darauf, sich auszutauschen und was für ihren Körper zu tun und bei Menschen zu sein, die sich genau mit dieser Thematik auskennen und die ganzen Herausforderungen und besonderen Bedürfnisse kennen.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du das so ausführlich erzählt hast, weil ich das wirklich, ich finde das wirklich ein sehr, sehr, sehr besonderes und ganz tolles Angebot, was ihr euch da, was ihr entwickelt habt und habe das Gefühl, von dem, was du mir auch berichtet hast, das Feedback, was ihr bekommt, dass das wirklich ein wichtiger Anker sein kann in einer vielleicht eher orientierungslosen Zeit, an der es viel darum geht, gar nicht unbedingt das in das alte Leben zu finden, sondern eben in das Leben nach dem Tod des Kindes zu finden und zu gucken, wie man da sich wo einfindet. Und dass da natürlich der eigene Körper, der ja auch so unmittelbar beteiligt war an der Situation, der ja das tote Kind dann beherbergt und geboren hat, eben auch so eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit bekommt, finde ich irgendwie, ja, es berührt mich sehr und ich bin sehr froh, dass wir das hier so besprechen konnten und wir werden das natürlich, so wie auch alle anderen Infos zu dir und NonaFit in den Shownotes verlinken und natürlich auch nochmal speziell zu diesem Angebot, damit alle Menschen, die das hören und vielleicht jemanden kennen, selbst betroffen sind oder vielleicht jemanden kennen, der oder die von diesem Angebot profitieren könnte, das dann auch entsprechend findet und weitergeben kann.
Ja, super, das ist total lieb. Also wir sehen die Frauen ja dann leider in Anführungsstrichen erst zur Rückbildungszeit. Also je nachdem, unsere Kurse fangen ja super sanft an, wirklich kann das ab 4 Wochen nach einer vaginalen Geburt sein. Aber genau, die Wochenbettzeit, also wirklich die ersten Wochen, und überhaupt der ganze Kontext Geburt ist wirklich auch einfach ein krasses einschneidendes Erlebnis. Und da sind so viele Entscheidungen auf einmal zu treffen, auf die kaum jemand vorbereitet ist. Also es gibt ja manchmal Menschen, die darauf vorbereitet sind, dass das Kind sterben wird, weil das ein Geneffekt hat, wo das Kind nicht lebensfähig sein wird, die also schon ja eher so palliativ denken. Aber es gibt einfach super viele, die das so im Kalten erwischt und wo auch dann so der Impuls da ist, dann muss das Kind jetzt raus und sich oft nicht die Zeit nehmen, aber manchmal wird ihnen die Zeit auch nicht gegeben. Ne? Das ist so eine sensible Phase, die nicht mehr zurückkommt und wo ich leider schon auch in Kursen erlebt habe, wenn manche keine Fotos von den Kindern gemacht haben oder es kein Sternfotograf war, der da war oder die sich nicht von den Haaren vielleicht noch eine Locke abgeschnitten haben, weil sie es nicht wussten, weil sie keinen Fußabdruck gemacht haben, weil sie es nicht auf dem Schirm hatten in dem Moment, dass es geht oder die Abstilltabletten genommen haben, weil man sie halt so nimmt, weil sie einer Frau einfach so gegeben werden, weil macht man halt so, ohne vielleicht zu überlegen, will ich das eigentlich? Will ich vielleicht was aus der Muttermilch? Möchte ich da vielleicht Schmuck draus machen, Erinnerungsstück? Möchte ich vielleicht Muttermilch spenden oder so? Und diese Phase ist wirklich so sensibel und die kommt nicht mehr zurück. Und das wäre mir wirklich ein Anliegen, also quasi schon bevor unser Kurs ansetzt, noch vorher mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, also vor allem auch von den betreuenden Menschen, die dann an so einer Geburt mit beteiligt sind. Denn die Frauen selber sind ja wirklich in der Regel völlig vom Kopf gestoßen und können erstmal gar nicht richtig klar denken. Da braucht es also Menschen im Umfeld, die mitdenken oder die auf Angebote aufmerksam machen. Und ja, das ist sicherlich nochmal ein extra Thema, aber dafür so ein bisschen zu sensibilisieren, ich hoffe, das konnten wir damit hier schon schaffen.
Total. Und wir haben ja auch schon die Folge, die im Dezember erschienen ist, zum Thema stille Geburten und Totgeburten. Da spreche ich mit der Hebamme Katharina Kern-Petri aus Berlin und die Da geht es viel um sozusagen genau diese Phase, das, was du gerade angesprochen hast. Was mache ich eigentlich, wenn ich erfahre, dass mein Kind gestorben ist oder sterben wird? Was habe ich für Rechte? Was ist mit Hebammenbegleitung, Betreuung? Wie können Geburten ablaufen und wie sehen dann auch Wochenbetten aus? Und da geht es genau schon darum, die Folge kennst du doch nicht, weil wir nehmen gerade im Dezember auf und die ist es ein Time Warp. Die Folge erscheint erst morgen, aber darum kannst du die Folge noch nicht kennen. Aber wenn unsere Folge hier erscheint, wird diese andere Folge schon draußen sein. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Ergänzung, diese beiden Folgen miteinander, weil wir in der Folge mit der Hebamme Katharina sozusagen die ersten Wochen des Wochenbetts noch besprechen und dann endet die Folge. Und darum ist das ein toller Anschluss und ein super tolles Anschlussangebot, finde ich, was ihr macht da dran, sich dann eben weiter zu befassen, wieder auch mehr mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, vielleicht in den Austausch gehen zu wollen mit anderen Eltern. Das will man ja auch nicht, vielleicht nicht unmittelbar nach der Geburt, sicherlich individuell, aber genau, dass es dann diese Möglichkeit gibt. Also vielen Dank für das Angebot und für alle, die es interessiert, wir werden es verlinken. Ich gucke jetzt gerade auf die Zeit und wir sind jetzt schon bei über einer Stunde Gespräch. Wahnsinn, über den Beckenboden. Ich hatte gar nicht gedacht, dass wir so lange sprechen und ich freue mich total, dass wir es tun, weil es offensichtlich sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Trotzdem kommen wir so langsam zum Schluss und ich stelle ja zum Schluss gerne immer so, nochmal so zwei etwas allgemeinere Fragen, die irgendwie nochmal so Dinge zusammenfassen und ich freue mich schon sehr auf die Frage, die ich jetzt gleich stellen werde, weil es geht um Mythen oder um, man könnte auch sagen, Bullshit-Aussagen. Damit befassen wir uns ja von The Weeks auch immer gerne, so Stillmythen und den ganzen Quatsch, weil es einfach so unglaublich viel Scheiße gibt, die im Universum kursiert, die Leuten aber immer wieder erzählt wird. Und deswegen würde ich jetzt gerne von dir wissen, was sind deine drei allerliebsten, und du darfst wirklich komplett frei wählen, Mythen oder nennen wir es ruhig beim Namen Bullshit-Aussagen, die andere Menschen über den Beckenboden treffen.
Da kann ich wahrscheinlich mehr als drei aufzählen, weil es wirklich zu viel Mist gibt. Und ich frage mich echt immer, wieso sich das noch hält, aber dann kommen wieder Menschen in meinen Kurs und sagen, hä, aber meine Hebamme hat doch gesagt, ich soll bla bla bla. Ne? Und dann denke ich mir, ja, super, okay. Jetzt weiß ich auch, warum sich das immer noch nicht ändert. Also das ist echt, genau, fangen wir mal an. Training an der roten Ampel. Wird auch häufig mit klassischem Beckenbodentraining assoziiert. Denk einfach dran, immer wenn du an der roten Ampel bist, spannst du irgendwie ein paar Mal an und dann ist wieder gut. Macht keinen Sinn. Macht trainingswissenschaftlich keinen Sinn. Es ist kein trainingswirksamer Reiz, es hat keinen Effekt. Das ist ähnlich, wie als wenn ich da eben mal meine Hantel nehmen würde und irgendwie 3-4 Mal Bizeps machen würde. Macht keinen Sinn, kann man auch lassen. Dazu ist es noch immer in derselben Ausgangsposition, also immer im Sitzen, immer mit derselben Situation muskulär, was den Beckenboden angeht. Kann man sein lassen, kann man andere Dinge machen. Atmen, durchatmen, einfach mal rausgucken, nichts machen. Also kein Training an der roten Ampel. Dann hält sich immer mal wieder noch das Gerücht, nach einem Kaiserschnitt, nach einer Bauchgeburt bräuchte man ja keinen Rückbildungskurs, weil eben das Kind nicht vaginal geboren wurde und damit keinen Kontakt quasi mit dem Beckenboden hatte. Also ja, es ist, zumindest was die Zahlen angeht, wahrscheinlicher, nach einer vaginalen Geburt einen Beckenbodenschaden oder Beschwerden am Beckenboden zu erleiden, als nach einem Kaiserschnitt. So jetzt von was die Statistik angeht. Aber die Schwangerschaft an sich tut schon einiges mit dem Beckenboden. Die hormonelle Umstellung tut ihr das Nächste. Also auch alle Menschen mit einer Bauchgeburt profitieren ziemlich sicher von einem Rückbildungskurs. Denn da geht es um das Beckenbodentraining und unsere stabile Körpermitte. Und ich mache die Kurse auch als Präventionskurse, also bevor irgendwas ist. Und da tut es schon gut. Also es werden eher alle Menschen davon profitieren, als das eben nicht zu tun. Dann Pressen. Ganz interessantes Thema. Das ist ähnlich wie vorhin, als ich beim Beckenboden gesagt habe, da denken viele, sie müssten ja wissen, wie es geht und fragen deswegen nicht nach. Thema Pressen ist auch so ein Ding. Niemand weiß so richtig, wenn man dann jetzt da ist bei der Geburt und dann sagt jemand, ja, jetzt mal pressen und dann denkt man sich, ja, keine Ahnung, weiß jetzt nicht genau wie, aber ich mache jetzt einfach mal. Und meistens wird Luft angehalten und dann wird so nach unten gedrückt. Wir drücken also den Beckenboden so nach unten und sorgen auch noch dafür, dass unsere Sauerstoffzufuhr jetzt nicht gerade die beste ist. Also pressen macht man nicht mit dem Beckenboden. Der Beckenboden ist fürs Pressen nicht zuständig. Es macht nämlich auch keinen Sinn, vor dem Baby, also räumlich gesehen, vor etwas nach unten zu ziehen. Da müsste man eher ziehen, ne? Da müsste man das Kind ja rausziehen. Es macht also beim Pressen Sinn, hinter dem Baby zu arbeiten. Und das ist zum einen unsere Gebärmutter, die sowieso die ganze Zeit alleine da ihre Wehen macht und das Baby rausschiebt. Das heißt, man könnte die auch alleine machen lassen. Wenn man unbedingt was mit dem Beckenboden tun möchte, dann Entspannung. Denn diese Wehen, die dann das Baby immer weiter rausschieben, funktionieren deutlich besser oder werden wirksamer, je entspannter der Beckenboden ist. Dann kann das Baby da nämlich auch durch. Und deswegen pressen nicht mit dem Beckenboden. Urin anhalten auf der Toilette, haben wir vorhin schon besprochen, ist kein gutes Training für den Beckenboden. Die Situation auf der Toilette ist ja eine sehr besondere, nämlich, dass wir eine Entspannung brauchen. Normalerweise hält der Schließmuskel ja zu. Jetzt brauchen wir also eine Entspannung, damit wir überhaupt uns entleeren können. Wenn wir in dieser Phase dann den Urinstrahl unterbrechen, hat das einen Einfluss auf diese ganze Wasserlast-Thematik. Das heißt, das wird an unser Gehirn geleitet und an unsere Blase, die dann, es gibt noch einen anderen Schließmuskel da, die wieder verschließt und dann bleibt häufig Restharn in der Blase, der dann nicht mehr entleert werden kann und ja, und damit auch mögliche Keime und Sachen, die eigentlich ausgespült werden sollten. Und außerdem ist es von der Häufigkeit, also ne, wegen Trainings wirksam, ist hier irgendwie eine oder zwei oder drei Wiederholungen im trainingswissenschaftlichen Sinne machen nichts. Also lieber lassen. Dann und das Wasserlastsystem einfach in Ordnung, Ruhe lassen. Und das Letzte, ich habe ein Kind bekommen, ist halt so jetzt, dass ich irgendwie Beschwerden habe. Dieses, ja, hinnehmen oder okay, ist halt anscheinend so, ne? Ich meine auch, das Regal in der Drogerie ist voll mit irgendwelchen Inkontinenzprodukten. Und das ist alles irgendwie Symptombekämpfung. Aber in den allermeisten Fällen muss man sich nicht mit Symptombekämpfung zufrieden geben, sondern kann an der Ursache arbeiten. Und genau, deswegen Bullshit, nur weil ich ein Kind habe, ist Inkontinenz so quasi mitgeboren worden hier.
Vorprogrammiert, genau. Ah, cool. Ja, fand ich richtig, richtig gut. Und ich finde manchmal, ich mag dieses Format so gerne, wenn man das einfach mal so umkehrt, ne, und sagt so, oh, das hört man so häufig. Ich meine, wie häufig habe ich schon gehört, einfach an der roten Ampel ein bisschen Gras pflücken mit der Vagina, dann, das ist doch besser als nichts. Aber ich glaube, das Problem ist, dass man dann denkt, man hätte was getan. Und dann macht man nichts mehr, ne, weil man denkt, ach so, ja, ich habe ja heute an drei roten Ampeln gestanden, habe ich mich ja gekümmert um meinen Beckenboden, aber hat man ja gar nicht. Und ja, darum ist es wichtig, das zu besprechen, ja. So, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Das ist immer meine letzte Frage in unserem Podcast. Also nicht immer genau so, aber die Frage ist sozusagen immer, uns hören jetzt ja eine ganze Menge Frauen zu. Wenn du denen jetzt so eine Sache mitgeben könntest und zu deinem Spezialthema, und das ist nun mal der Beckenboden, was würdest du denen gerne sagen?
Zum Thema Beckenboden würde ich gern sagen, also für alle, die ihren Beckenboden spüren, in Form von Beschwerden, was wir vorhin besprochen haben. Euch würde ich gerne sagen, nehmt das nicht hin, das, was ich gerade schon gesagt habe, nehmt es nicht hin und sucht euch kompetente Ansprechpartner. Das ist wirklich wichtig, also wirklich, dass sie kompetent sind. Das ist nämlich nicht per se die Hebamme oder per se der Gyn. Das braucht Zusatzqualifikationen in dem Bereich. So ähnlich wie das bei Ärzten eben auch, ne, der Kardiologe oder der Orthopäde oder so ist, gibt es auch spezielle Ansprechpartner, Professionen, die sich mit dem Thema Beckenboden genauer beschäftigen und die darauf spezialisiert sind. Das heißt, ich habe schon so oft erlebt, dass wenn Frauen mit beispielsweise so Druckgefühlen oder Fremdkörpergefühlen zu ihrem Gynäkologen oder ihrer Gynäkologin gegangen sind und die dann sagen, ja gut, ist halt so oder ja, kann ich jetzt auch nichts machen, warten Sie mal noch ein bisschen, bis Sie abgestillt haben oder so, und dass die Probleme nicht ernst genommen werden, passiert halt häufig bei allen, die sich nicht explizit mit diesem Thema beschäftigt haben. Es gibt Physiotherapeutinnen, also in der Regel sind das weibliche Physiotherapeuten, die sich speziell fortbilden beim Thema Beckenboden. Das nennt sich Physiopelvica. Es gibt auch eine Therapeutenliste im Internet, wo man nach Postleitzahlen suchen kann, wo in der Nähe jemand ist.
Ah, das verlinken wir, ja.
Ja. Das ist wirklich wichtig. Klassische Physios in ihrer Physioausbildung ist das kein Thema oder es wird maximal stiefmütterlich behandelt. Da kann es nämlich passieren, wenn ich zu einem klassischen Physio gehe, der sagt mir, rote Ampel, Toilette, was weiß ich was. Also völliger Mist. Auf jeden Fall muss es jemand Spezialisiertes sein. Das muss auch nicht zwangsläufig mit einem Rezept sein. Man kann das auch aber halt auf Selbstzahlerbasis als Beckenbodencheck machen. Manche haben sogar ein Ultraschallgerät und können das Ganze visuell sichtbar machen. Das ist auch wirklich richtig toll, auch das mal so zu sehen. Da werden ganz viele verschiedene Dinge geprüft und die haben wirklich Ahnung davon. Das gibt es auch aus Ärzte-Sicht sozusagen, aus von der Ärzteseite. Das sind dann Urogynäkologen oder Gynäkologen, Gynäkologinnen, die in Beckenbodenzentren arbeiten. Es gibt also spezielle Beckenbodenzentren. Das ist jetzt nicht, das klingt jetzt irgendwie, Zentrum klingt irgendwie, finde ich, nach so einem Klinikkomplex, so ein riesiges Ding. Aber das sind im Prinzip Arztpraxen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Da seid ihr auch an der besseren Adresse. Und auch was Kursleiterinnen angeht. Auch hier Hebammen oder einfach irgendwelche Prä-Postnataltrainerinnen oder Übungsleiterinnen sind nicht zwangsläufig spezialisiert auf diesem Gebiet, gerade Kontext Beckenboden. Da könnt ihr auch nochmal gucken, was haben die so als Qualifikation angegeben. Ist irgendwo zum Beispiel Beckenbodentrainer und so. Es gibt leider da keine standardisiertes, nicht standardisiertes. Ja, genau. Aber da lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen genauerer Blick, denn sonst wird man wirklich schnell abgetan und irgendwie vertröstet und nicht ernst genommen und das muss echt nicht sein. Man kann wirklich viel machen. Beckenbodentraining ist nur eine Möglichkeit von vielen. Es gibt noch ganz viele andere, auch konservative Sachen, die man ausprobieren kann, ohne sich mit den Beschwerden abfinden zu müssen.
Ja. Ja, Jessi, was für ein cooles Schlusswort. Ich finde, das ist so ein wichtiger Appell, den wir an verschiedenen Stellen in diesem Podcast immer wieder hören. Kümmert euch um euch und lasst euch nicht so abwimmeln mit irgendwelchen, na, jetzt hast du halt ein Kind gekriegt, jetzt ist dein Körper halt anders. Sondern wenn ihr Beschwerden habt, habt ihr ein Recht darauf, euch untersuchen zu lassen und Wege zu finden, diese Beschwerden zu lindern. Und wenn das erfordert, dass ihr auch mal 2 oder 3 ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, wen auch immer seht, dann ist das eben so, bis ihr jemanden gefunden habt, der euch ernst nimmt. Und darum finde ich das ganz toll, dass du diesen Appell jetzt nochmal so formuliert hast, weil ich glaube, das kann man nicht häufig genug sagen. Und du wirst es ja wahrscheinlich in deiner Praxis oft genug erleben, dass es anders ist.
Ja, und wir leben unser ganzes Leben noch mit unserem Beckenboden. Also das wäre schon gut, wenn der funktioniert.
Auf jeden Fall. Jessi, ich danke dir für diese Stunde, es ist sogar mehr als eine Stunde, aber für diese Zeit, die wir so ausführlich und so cool, finde ich, über den Beckenboden sprechen konnten. Das ist für mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so ein total abstraktes, auch ein bisschen sprödes Thema, sondern ich werde mich hier gleich mal auf die Treppe stellen und beginnen und finde das wirklich einen tollen Impuls, den du gegeben hast. Ich finde, du hast ein tolles Angebot, nicht nur für Sterneneltern, sondern auch für alle anderen Eltern habt ihr wirklich tolle Kurse und Pakete auf eurer Seite. Wir verlinken alles, damit alle, die uns und dich gehört haben und jetzt denken, mit der möchte ich auch meinen Beckenboden bewegen, damit die dich finden, verlinken wir alles in den Shownotes. Und genau, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Also es freut mich wirklich, dass jetzt das Thema ein bisschen mehr Farbe gekriegt hat in deiner Vorstellung.
Genau.
Ja, wirklich. Diese Aha-Erlebnisse und diese Momente, die sind das immer, warum ich da so begeistert von bin. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich und euch ein bisschen anstecken. Und ja, danke nochmal für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Danke auch an euch fürs Zuhören. Alle Infos zur heutigen Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr noch ganz kurz Zeit habt, uns zu bewerten, dann wäre das richtig spitze. Vielen Dank. Alles Gute für euch und bis zur nächsten Folge.